der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Ekrem Yigidöl und Christoph Hock von der Open Industry 4.0 Alliance. Bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Ekrem Yigidöl. Ich bin der Geschäftsführer der Open Industry 4.0 Allianz und freue mich auch, heute Teil dieses Podcasts sein zu dürfen.
Ja, und auch hallo von meiner Seite. Christoph Hock, mein Name. Ich bin in der Open Industry Alliance ein Projektleiter, bin im Herzen Business Developer, komme eigentlich aus der Robotik, ja, und freue mich auch auf das Gespräch heute.
Ekrem, du bist Geschäftsführer der Open Industry 4.0 Allianz. Ich kenne es nur als Alliance und abgekürzt kurz als OI4. Und du, Christoph, bist verantwortlich für strategische Projekte. Dann seid ihr die Richtigen für die Frage, was sind denn die Ziele der OI4?
Ja, genau. Vielen Dank, Thomas. OI4, das ist die Abkürzung für uns. Unsere Ziele sind seit Anbeginn gewesen und immer noch die stark fragmentierte Digitalisierungslandschaft zusammenzubringen, gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen auf bestehenden Standards und vor allem über Projekte und Implementierung dem Markt Lösungen zu bieten, die letzte Meile gemeinsam zu gehen und damit auch die Digitalisierung voranzutreiben.
Genau, und ich ergänze an der Stelle sehr gerne vielleicht ein Kommentar dazu, wenn ich bin Mitarbeiter der OI4 und versuche mich aber eigentlich immer in die Rolle des jeweiligen Mitgliedsunternehmens hineinzuversetzen. Also auch als KUKA ein Gründungsmitglied da war ich selber als Mitglied aktiv. Und das ist insofern für die Ziele wichtig, als dass man einfach verstehen muss, die Ziele der OI4 sind sehr, 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 im besten Fall sehr ident mit den einzelnen Zielen der Mitglieder. Natürlich nicht für alle Digitalisierungsthemen, aber so für alle Digitalisierungsthemen, die einen übergreifenden Charakter haben. Also wenn es einfach Sachen gibt, Beispiel NIS2 und Co., die einfach alle betreffen, dann macht es auch Sinn, das in einem größeren Kontext wie der OI4 zu bearbeiten. Ja, und dementsprechend sind diese OI4-Ziele mitunter sehr, sehr nah an den Unternehmenszielen der Mitglieder dran.
Jetzt habt ihr schon viel von den Mitgliedern geredet. Wer sind denn die Mitglieder der OI4?
Ja, die Open Industry 4.0 Allianz klassifiziert gerne in Technologie Provider und Technologie Consumer. Vereinfacht kann man sagen, Industrieunternehmen, die entweder eine Fabrik betreiben und Digitalisierungslösungen anwenden oder eben auch Dienstleistungsunternehmen, Softwareunternehmen, Systemintegratoren, die diese Lösungen in die Shopfloors der fertigenden Industrie bringen wollen. Bewusst diese Unterteilung, weil wir genau diesen Mix an Mitgliedern benötigen, um auch Ende zu Ende oder Neudeutsch End-to-End Lösungen bereitstellen zu können.
Kann ich auch nur ergänzen, also der Mix, der ist, ich will jetzt nicht sagen fast schon extremer, man hat halt einfach keinen Branchenfokus, das ist auch gewollt, dass man so durchmischt ist. Das ist an manchen Stellen auch sehr, sehr fruchtbar, weil einfach Dinge passieren, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann kommt noch eine ganz, also auch wieder Innensicht-Ebene dazu, dass ja auch die Personen, also die ein Unternehmen in der OI4 repräsentieren, ebenfalls sehr, sehr, sehr verschiedene Hüte aufhaben. Also häufig spricht man mit den Technikern, manchmal sind es die Business Developer, es gibt Leute aus der R&D, also das ist auch jede Rolle vertreten.
Ihr betont bei euren Darstellungen immer wieder, dass ihr keine Standardisierung macht, sondern vor allem die Anwendung der Industrie 4.0 Technologien voranbringen wollt und in den Vordergrund stellt. Wie macht ihr das konkret?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und die wird uns sehr oft gestellt. wir gehen es immer so an, dass wir zunächst einmal verstehen wollen, was ist denn die Pain Point des Anwenders, was gibt es denn heute für Anwendungen oder, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, welche Standards sind gesetzt, die, wie ich eingangs auch gesagt hatte, zu Ende gedacht werden müssen. Wenn es keine Standards gibt, dann gehen wir auch bewusst in einer sehr frühen Phase in die Projekte oder in die Arbeitsgruppenarbeit, um diese bestehenden Möglichkeiten zu bewerten und dann auch anhand von Best Practices zu Lösungsoptionen zu kommen. Wir glauben, dass es sehr gute Standardisierungsorganisationen und auch viele Standards gibt, die aufgegriffen werden können. Aus dem Grund sagen wir auch, dass wir nicht Standards setzen, sondern Standards nutzen und zur Anwendung bringen.
Standardisierung ist ein super Spannungsfeld aus meiner Sicht, weil meine persönliche Motivation, in einer Standardisierung aktiv zu sein, wär eigentlich überschaubar. Die Motivation, einen Standard wirklich nutzbar zu machen, an den Markt zu bringen, das finde ich dann doch deutlich interessanter. Und das eine geht halt nicht ohne das andere. Ja, also es gibt viele Beispiele. Also eins unserer Mitgliedsunternehmen oder auch Gründungsunternehmen, IFM, die sind damals mit dem IO-Link relativ groß geworden. Ja, und ich bin jetzt da kein Experte in der Historie, aber das ist aus meiner Sicht etwas gewesen, wo man einfach mal in einem Konsortium losgelaufen ist und sozusagen den Markt ready gemacht hat und dann die Standardisierung etwas später gekommen ist. Ja, und das ist, glaube ich, auch, also ich habe ja gesehen, in dem Podcast waren auch sehr, sehr viele AAS-Experten und auch bei dem Thema ist es so, was ist die beste Balance? Also wie viel standardisiere ich und wann gehe ich damit raus und mache sozusagen diesen Reality-Check? Ja, also mein Thomas, du bist ja MTP-Experte. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals bei euch gelaufen ist. Also gerne beschreiben, weil ich finde das einfach ein spannendes Thema. Ja? Wie macht man das? Was ist die Best Practice, einen Standard wirklich erfolgreich zu machen?
Also vielleicht konkret beim MTP haben wir viel Wert darauf gelegt, dass wir das, was wir in den Standardisierungsgremien diskutiert haben, parallel in den Unternehmen schon mal ausprobiert haben. Es war also wirklich so, dass die Leute sagten, oh, gute Idee, ich probiere das mal aus. Und dann haben sie eine Software gebastelt und nach 2 Wochen haben sie gesagt, Leute, das ist zu umständlich, das müssen wir ändern. Das war natürlich der perfekte Fall, dass man das Implementieren gleich mit dem Standard mitbedenkt. Und deswegen ist er dann auch sozusagen technisch gut geflogen.
Im Kern ist das genau UEFI. Ja.
Das heißt aber auch, Thomas, eine Staffelübergabe zwischen den Standardisierern und den Implementierern hat entweder projektorisch oder auch organisatorisch schon immer stattgefunden. Darauf legen wir in der UI 4 auch Wert.
Jetzt habt ihr mich natürlich ein bisschen gekitzelt und wir haben ja auch schon Folgen über die Unterschiede zwischen technischer Regelsetzung, Standardisierung und Normung gemacht. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen, die sich zumindest die 3 Begriffe noch nicht so richtig reingearbeitet haben, das auch nur schwer auseinanderhalten können. Technische Regelsetzung machen auch Unternehmen, wenn sie ihre Werknormen definieren und sagen, so soll's gemacht werden, in welcher Form auch immer sie das tun. Ja? Da steht dann zwar Werknorm drauf, aber es ist genau genommen keine Norm. Bei Standardisierung, denke ich, kann man sehr schön immer wieder zusammenfassen, diese konsortialen Anstrengungen, bei denen auch wieder versucht wird, Leute mit einem gemeinsamen Interesse schnell an Ergebnissen arbeiten zu lassen. Und das Langfristigste sind natürlich dann Normungsaktivitäten, ja, weil auch die häufig in Gesetzen referenziert werden, weil die, wenn sie bei ISO, IEC landen, eine weltweite Gültigkeit haben und einen unendlich langen Abstimmungsaufwand auch erfordern, weil das natürlich davon geprägt ist, dass im Konsens entschieden wird, sowas zu machen. Und was lustigerweise immer wieder passiert, Menschen sprechen von den Zeitkonstanten von Normung und beziehen die auf technische Regelsetzung, also das einfachste Ende des Ganzen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ihr habt selber genügend davon genannt. Wenn ihr internationale Reichweite haben wollt und langfristige Investitionssicherheit, macht es natürlich auch immer wieder Sinn, von der technischen Regelsetzung über die konsortialen gemeinsamen Bemühungen in Richtung einer Normung zu kommen, weil das auch den Anwendern am Ende des Tages die Investitionssicherheit gibt, dass das, was sie tun, auch langfristig verfügbar sein wird. Also hängt immer vom Arbeitszweck und von der Zielrichtung ab. Aber ich finde es schön, dass ihr das Thema so aufgegriffen habt und uns das auch erläutert habt, wie ihr da vorgeht. Vielen Dank.
Ja, gerne, Kurt.
Entschuldigung, Grimm, dass ich ins Wort fallen. Mir fallen da zwei spontane Sachen ein. Also gerne darfst du auch auf einen Podcast verweisen, der genau das Thema hat. Also den höre ich mir dann an. Ja? Punkt eins. Punkt zwei, auch mal wieder so eine Beobachtung aus dem Markt. Also jetzt hatte ich gerade eben dieses Beispiel mit dem IO-Link und man spricht davon, dass inzwischen 60 Millionen IO-Link-Knoten im Feld sind und man kann sich da auch so eine Kurve angucken, wie lang das alles gedauert hat. Und dem gegenüber steht auf einmal, also ich bin kein AI-Experte, aber das MCP, dieser MCP Model Context Protocol Standard, der letztes Jahr im November gepublished wurde und quasi jetzt schon eine massive Durchdringung hat. Also auch da ändern sich Dinge, glaube ich. Wie man das am besten benutzt, das kann ich noch nicht sagen, aber aktuell beobachten wir das.
Ja, aber die Zeitkonstanten sind ja auch länger. Thomas, wann habt ihr angefangen mit MTP in der Namur? Eine Dekade, aber mindestens, ne?
Ein bisschen mehr als 10 Jahre, dass wir die Idee praktisch damals hatten auf einer Namur-Hauptsitzung.
Und Christoph, das greife ich natürlich gerne auf an der Stelle auch, ne? Also die Folge mit dem Christoph Winterhalter, dem Vorstandsvorsitzenden vom DIN. Mein Eindruck war, dass Christoph das wirklich hervorragend mit auch ausgearbeitet hat, wo die Unterschiede und die jeweiligen Stärken liegen von den unterschiedlichen Ansätzen.
Ja, zum Thema Standardisierung, Nutzen von Standards. Ekrem, habt ihr ja ein schönes Beispiel mit dem DCC, dem Digital Calibration Certificate, wo das gut zusammenspielt. Willst du das kurz erklären?
Ja, das kann ich sehr gerne erklären. Wir sind sehr früh im Projekt damit gestartet, dass wir die relevanten Standardisierungsorganisationen, die Normierung und uns als Implementierungsorganisation an den Tisch gebracht haben. Und auf dieser Grundlage sind die Konzepte entstanden und auf dieser Grundlage laufen wir abgestimmt auch in die Implementierung. Ganz konkret in diesem Fall haben wir mit dem PTB die Gespräche frühzeitig geführt, hatten die IDTA an Bord für das jeweilige Submodell und eben unsere Projektgruppe vom Digital Calibration Certificate, wo wir dann dieses Dreieck zwischen den, sag ich mal, handelnden Organisationen frühzeitig gemeinsam gestalten und setzen konnten.
Gut, ich denke, das Thema Standardisierung haben wir damit berührt, behandelt, diskutiert, sehr schön. Ich würde gern etwas konkreter werden. Wie geht ihr denn konkret bei einem Projekt vor, wo ihr als OI4 mit dabei seid? Wie wird sowas geboren und wie wird es dann ja zum Leben gebracht, bis zum Ende gedacht, wie Ekrem das so schön gesagt hat?
Ja, das ist natürlich ganz einfach. aber genau wie du gesagt hast, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Ich würde aber auch vielleicht noch 2, 3 Sachen allgemein noch erklären. Also ein konkretes Beispiel, schon 2, 3 Jahre her, aber es ist eigentlich ein cooles Beispiel, weil das spiegelt sozusagen wieder, wie es laufen kann. Also wir haben eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Component Supplier. Also sagen Sensorhersteller oder ja, wie auch immer halt Komponenten aussehen können. Und die sind sehr aktiv und die haben irgendwann gesagt, sie würden gerne ihren Kunden einen Mehrwert bieten und haben quasi digitale Zwillinge für ihre Produkte einfach gebaut, ja, wie man das halt so macht. Und die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, jetzt würden wir das Ganze gerne irgendwie kommunizieren. Was haben wir da für Möglichkeiten? Und dann hatten damals auch die Mitgliedsunternehmen die Idee, ja, lass uns doch so eine kleine Gamification-Challenge auf der SPS-Messe machen. Und das ist dann genauso, das greifen wir dann auf. Wir setzen das Thema auf, wir orchestrieren das, wir geben den Unternehmen sozusagen den Raum, den sie brauchen. Wir setzen einen SharePoint auf, in dem das organisiert werden kann. Das ist so ein bisschen so diese Hintergrundarbeit. Und gleichzeitig haben wir dann auch die Möglichkeit, das zu kommunizieren. Und das Beispiel ist eigentlich deswegen so schön, weil es hat vielleicht mag es der ein oder andere Hörer auch kennen, es hat nach außen auch gar nicht mal so die ganz, ganz große Durchdringung gehabt, aber innen drin sind extrem viele Learnings passiert. Und das ist nämlich genau wieder eine AAS, also eine Verwaltungsschale erstellen, ist das eine, das Ding dann zu einem anderen Unternehmen schicken und es dann auch noch einzulesen und dass es keinen Fehler schmeißt und vielleicht auch noch über verschiedene Repositories hinweg. Das war sozusagen die Story, die dieses Projekt einfach mit sich gebracht hat. Ja. Einfach nur so als ein Beispiel. Und jetzt den zweiten Teil, also ganz allgemein, jedes Unternehmen, jedes Mitgliedsunternehmen kann in der UI4 ein Projekt starten. Wir gucken dann, dass es irgendwie ein fruchtbares Setup hat, also dass man kann einen sogenannten Call for a Project machen. Wir haben Member-Meetings, da können das die Unternehmen einfach vorstellen und dann schauen wir, ob es genug Mitspieler gibt. Ja, ob das Thema auf den Nerv trifft, ob das relevant ist. Ja, und die Projektidee ist im Endeffekt klar, dass wir einen Zeithorizont haben, dass wir einen Ergebniswunsch haben, auf den wir hinarbeiten. Ja, und da können wir einfach mit ein paar Personen quasi unterstützen und etwaige Ergebnisse auch nach außen promoten.
Worauf wir auch achten, wenn ich den Christoph ergänzen darf, in den Projekten hat es ja natürlich auch unterschiedliche Phasen. Das ist gar nicht so viel anders, wie es in unserer früheren Industriezeit gewesen ist. Und es hat aber auch unterschiedliche Arbeitsergebnisse. Wir kümmern uns sehr früh darum, dass dann auch die richtigen Stakeholder im Projekt teilnehmen und auch die Ergebnisse nach Business View, für wen wird es gebraucht, und nach Technical View, wie wird es gebaut, aufgesetzt wird. Weil ganz viele Projekte brauchen oder benötigen zu Beginn auch erstmal diese Return on Investment Betrachtung, warum soll ich es machen, dass auch in den Mitgliedsunternehmen, aber vor allem bei den Endanwendern Klarheit herrscht, das ist ein relevantes Thema für uns. Und dann gehen die Projekte auch in verschiedenen Phasen dazu über. Wir hatten es eingangs erwähnt, dass dann was Greifbares rauskommt, also nicht nur eine Guideline, sondern auch eine Implementierung, Softwarecode oder eben POCs, die jeder versteht. Und die Kür ist dann, wenn diese Projekte noch einen ganzen Schritt weitergehen. Das bedeutet, dass dann die Mitgliedsunternehmen bei Endanwendern das auch in realen Fabriken zur Anwendung bringen können. Das sind so die Projekte, die dann am meisten Spaß machen, weil es eben einen ganzen Schritt weitergeht.
Jetzt haben wir ein bisschen allgemeiner über Projekte gesprochen. Wenn wir versuchen, mal von draußen reinzuschauen, dann finden wir auf eurer Homepage zurzeit nur 4 laufende Projekte unter der Rubrik Ongoing Projects. Jetzt vermute ich aber, ihr macht viel mehr als das. Wo findet man die Informationen dazu? Oder andersrum gefragt, warum findet man als Außenstehender keine weiteren Informationen auf der Homepage?
Das ist sehr einfach zu beantworten. Zum einen sind viele Projekte, die abgeschlossen sind, für die Mitgliedsunternehmen, egal ob sie schon lang dabei sind oder neu dazugekommen sind, in unserem sogenannten Memberspace, Members Hub, verfügbar. Da hat man neben den Beschreibungen auch die Ergebnisse und kann dann auch auf die entsprechenden Experten zurückgreifen, die in den Projekten gearbeitet haben. Weiterhin ist es so, dass die in der Regel die Projekte, wo eben gerade ein Open to Join möglich ist, bewusst auch, sei es auf Messen oder auf der Webseite, öffentlich stellen, damit wir dann die richtige Zusammensetzung in den Projekten erreichen. Die abgeschlossenen Projekte sind deswegen nicht verloren und die Learnings natürlich auch nicht.
Ich ergänze gern, also klar, es gibt ganz, ganz, wollen wir ehrlich sein, weil die UI4 hat 100 Mitglieder und ist jetzt kein unendlich großer Verein. Ja? Das ist mal das eine. Das heißt, wir gucken da, dass wir einen gewissen Fokus haben. Die Mitarbeiter, die Projekte unterstützen, die sind gleichzeitig auch auf Events aktiv oder die unterstützen Factory X, das darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist vielleicht eine ganz, ganz nette Anekdote für die Zuhörer an der Stelle. Also die UI4 sagt ja immer, sie ist von der Industrie für die Industrie. Und es war eigentlich ein Gründungsziel, dass man eigentlich keine Fördergelder nimmt. Ja? Und dann kam irgendwann das Factory X-Projekt daher, wo dann beschlossen wurde, okay, das Thema ist zu wichtig für die Mitglieder, als dass man es nicht machen würde. Ja? Das heißt, in dem Projekt sind wir auch aktiv und das nimmt natürlich auch Kapazitäten. Wir schreiben jetzt natürlich nicht auf die UI4-Homepage, Factory X Project ist ongoing, join it. Nein, das ist ein Konsortium, was existiert. Ich glaube, ihr hattet da auch schon mal einen Podcast zu, von daher brauche ich da nicht viel zu sagen. Und ja, auch das sind eben Themen, die dann halt laufen und vielleicht nicht da zu finden sind.
Ursprünglich hatte ich die OI4 so als Organisation im Wesentlichen der Anbieter von Softwarelösungen gesehen, so nach dem Motto, oder Anbieter von Geräten, die eben sagen, ich biete an, zu meinen Geräten den digitalen Zwilling zu liefern. Aber so richtig spannend wird es ja erst, wenn die Betreiber das auch benutzen. Also wenn der Käufer eines Gerätes auch sagt, ja, ich will die Daten als AAS haben und ich will sie dann auch weiterverwenden. Wie weit seid ihr so mit den Projekten wirklich, bis sie die Endanwender nutzen, oder seid ihr doch oft noch im Bereich der Anbieter auf dem Markt tätig?
Also Thomas, an dem Punkt unterscheide ich ganz bewusst, wenn wir Grundlagentechnologien starten. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da war ich selber noch als Mitglied in der OI4 noch nicht mal Angestellter, da hatten wir Technologiegrundlagen gemeinsam gesetzt. Und da war es tatsächlich so, dass die Anbieterseite extrem dominiert hat. Man musste aber auch diese Grundlage setzen, um Projekte darauf aufzubauen, beispielsweise im Kontext der Verwaltungsschale. Mittlerweile ist es so, und das muss man sich so ein bisschen auch wie einen Zyklus vorstellen, dass Grundlagen gesetzt sind und auf Basis dieser Grundlagen auch konkrete Anwendungsfälle, Use Cases für bestimmte Branchen oder für bestimmte Industrien in den Projekten bearbeitet werden können. Und das war auch mit dem Grund, warum wir 2023 unsere Statuten erstmalig geändert haben, ne, um die Möglichkeit auch zu schaffen, dass Endanwender, also wirklich Fabrikbetreiber, die gar nicht selber Lösungen bauen, sondern Lösungen nur konsumieren wollen, innerhalb der Open Industry 4.0 auch in den entsprechenden Projekten als Partner agieren können. Und das ist der entscheidende Punkt, dass jetzt genug da ist, um auch Endanwender aktiv einzubinden. Und wir haben auch ganz konkrete Projekte, wo wir es geschafft haben, jetzt diese größeren Firmen oder Firmen, die auch diese Technologien nutzen wollen, zu erreichen. Also beides wird gebraucht. Erstmal technische Grundlagen schaffen, aber auch jetzt auf der Grundlage nicht diesen Fehler zu machen, dass es eben Leuchtturmfallen sind, sondern dass wirklich Endkunden dabei sind. Ja.
Ich würde sogar fast hingehen und würde sagen, ich will nicht sagen, die Frage ist falsch, oder es ist insofern, also unsere Zielgruppe sind nicht die Anbieter, sie sind einfach ein Teil dieses Ökosystems, ja. Und genau wie du aber auch schon gesagt hast, Thomas, also tatsächlich jeder Operator ist essentiell. Also wenn man sich einmal vorstellt, ein großer Operator kommt in die OE4, dann folgen in der Regel 2, 3 Softwareanbieter, die sozusagen irgendwie damit dranhängen. Ja, das beobachten wir einfach, und deswegen könnten wir jetzt auch sagen, unsere Zielgruppe sind die Operator. Will ich jetzt nicht, wir sind offen. Aber in dieser Kette ist eigentlich jeder willkommen.
Apropos willkommen, machen wir mal einen kleinen Ausblick in den nächsten Monat. Ihr plant einen Auftritt auf der Messe SPS, Smart Production Solutions in Nürnberg. Was werdet ihr da zeigen?
Ja, Kurt, du hast recht. Wir werden auch dieses Jahr wieder auf der SPS in Nürnberg vertreten sein. Wie jedes Jahr zeigen wir zuallererst, wo wir stehen als OI4, also uns selbst als Organisation, wie die letzten Jahre schon immer in Halle 5, Stand 160. Was hat sich dieses Jahr geändert? Wir haben uns da weiterentwickelt. Wir hatten ja vorhin auch über die Projekte gesprochen. Diesmal sind 2 Projekte ganz aktiv auf unserer Fläche, die sich vorstellen, was sie vorhaben, welche ersten Ergebnisse erreicht wurden und wo die Reise hingehen wird. Wir sprechen da über das sogenannte Software Defined Automation Projekt und auch das Digital Calibration Projekt. 2 hochspannende Projekte, wo ich der Meinung bin, dass ein Riesenpotenzial sowohl für die Fabrikbetreiber, aber auch für diejenigen, die Technologie anbieten, gehoben werden kann. Parallel dazu, das erste Mal, wir wurden seit Jahren von unseren Mitgliedsunternehmen gebeten, können wir nicht gemeinsam die Stärke einer OI4 auf der Fläche zeigen. Wir haben uns getraut, auch jetzt einen Partnerstand anzubieten, dass unsere Mitgliedsunternehmen, die entweder Arbeitsgruppen oder Projekte leiten, auch vor Ort direkt zeigen können, wie wir das machen, was sie selber machen und wie das zusammenspielt. Das Ganze wird noch flankiert, das war auch mein großer Wunsch, dass wir auf unserer Fläche diese Ergebnisse und woran wir arbeiten, selber auch präsentieren können. Das heißt, wir werden auch Slots haben jeden Tag, ich meine 4 an der Zahl, wo wir Projekte auch auf unserer Fläche vorstellen, wo man kommen kann und sich die Dinge anhören kann. Das ist das, was wir auf der SPS dieses Jahr zeigen.
Ja, und also unabhängig von dem, was wir zeigen, muss man einfach sagen, also wir sind zwar noch ein junger Verein, ein bisschen Messeerfahrung haben wir jetzt inzwischen auch gesammelt, die SPS, die passt einfach richtig gut für das Thema. Also das ist so, egal mit wem man da spricht, jeder ist Experte, also auf mindestens einem Gebiet, was wir irgendwie in der UE4 bearbeiten. Also bin natürlich dann fachlich auch irgendwann mal überfragt, weil es gibt extrem viele Experten auf der SPS. Das ist wirklich, wirklich stark. Und also einfach die Qualität der Gespräche ist im Vergleich zu anderen Messen der Hammer. Ja.
Das stimmt, über die letzten 2 Jahrzehnte hat sich die Messe ja doch irgendwie zum Hotspot und Familientreffen der Automatisierer entwickelt. Das ist schon beeindruckend, auch das so im Nachgang zu erleben. Ja. Jetzt haben wir miteinander über Organisation, Partner und Mitgliedsfirmen, Vorhaben, Projekte gesprochen. Lass uns mal zu einem persönlichen Aspekt kommen. Was motiviert euch denn als Personen für die Open Industry 4.0 Alliance aktiv zu sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Mich haben tatsächlich, als ich mich entschieden habe, von der Industrieseite auf, ich sag mal, diese Community-Seite, ich sag bewusst nicht Verband, sondern Community-Seite zu wechseln, viele Freunde gefragt, warum machst du das? Du bist Vice President in der Void-Gruppe, hast lange Jahre in der IT, dann die letzten Jahre in der OT-Management-Themen verantwortet. Das ist aber auch genau die Antwort auf die Frage. Im Kleinen habe ich das für 3 Kerndivisionen als sag ich mal so querliegende Organisation innerhalb eines Konzerns verantwortet. Und wenn man das Ganze jetzt mal auf die UE4 projiziert, dann ist das natürlich mit über 100 Mitgliedern und Partnern deutlich intensiver und spannender, und man hat eben die Möglichkeit, mit weiteren Unternehmen aus ganz anderen Branchen, mit anderen Technologien einen Impact zu generieren im Markt. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert. Es ist immer eine Challenge, darf man nicht vergessen, in einer Community die Ressourcen aus den Unternehmen, sag ich mal, freigesetzt zu bekommen, um eine gewisse Geschwindigkeit auch hinzubekommen, aber diese Diversität und dieser Glaube dieser ganzen Mitgliedsunternehmen, gemeinsam schneller was bewegen zu können, das motiviert mich jeden Tag.
Ja, bei mir ist die Story ja ähnlich, aber anders. Also habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich bin im Herzen eigentlich in der Robotik und Robotik und Business Development, innovative Themen, damit setze ich mich einfach gerne auseinander. Und vor 2,5 Jahren, als es sozusagen so die Möglichkeit ergeben hat, da habe ich auch mit Ekrem gesprochen, habe gesagt, du Ekrem, ich sehe, dass es Sinn macht, hier Projekte zu machen. Ich habe da auch Lust drauf, aber ich mache das nicht länger als 2 Jahre. Jetzt sind es 2,5 Jahre und ich habe noch nicht gekündigt. Und der Punkt eigentlich, der mich motiviert, ist schon so das Netzwerk. Also es ist ein sehr cooles Netzwerk, und auch die Leute, mit denen man sich austauscht, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich würde auch heute noch sagen, ich mache das nicht für immer, aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die einem im reinen Industriejob häufig nicht ganz so gegeben ist, auch wenn ich es ein bisschen vermisse. Ist eine Abwägung, und aktuell macht es Spaß.
Mir haben eure Antworten Spaß gemacht. Es ist eigentlich gegen alle Vorurteile, dass man in einer Community manchmal mehr bewegen kann, als wenn man in einer Firma ist. Aber das ist letztlich das, was ich, seit ich selbstständig bin, auch erlebe. Ihr seid ein relativ junger Verein. Wenn man jung ist, hat man noch Wünsche und Hoffnungen. Wenn eine Fee käme und sagen würde, ihr habt 3 Wünsche frei, was würdet ihr euch für die Open Industry 4.0 Allianz und für das Durchsetzen der Digitalisierung oder vielleicht auch für euch selbst wünschen?
Ja, also wenn heute Weihnachten wäre, würde ich mir wünschen, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa auch mit der Hilfe einer OI4 wieder in die Spur bringen. Wir glauben, dass das ein nicht nur ein Wunsch, sondern eine Realität werden muss. Wir sind nicht angetreten, um nur POCs zu machen, sondern dass auch wirklich Themen, die wir zu Ende gedacht haben, in der Produktion von hoffentlich vielen Firmen ankommen. Das ist ein generischer Wunsch. Was ich mir von unseren Mitgliedern oder der Industrie wünsche, ist Mut. Gemeinsam ist man schneller, gemeinsam ist man kosteneffizienter und am Ende des Tages eben auch erfolgreicher. Das ist der Wunsch, dass die Firmen sich auch trauen, hier gemeinsam an Themen zu arbeiten.
Ja, gibt ja schon seit vielen Jahren diesen Tonus, dass das Industrie 4.0 so ein Stück weit gescheitert ist oder dass da ein bisschen ja Ernüchterung in der Industrie eingekehrt ist. Aber das ist halt der Punkt. Also, sollte ich deswegen aufhören? Nein, natürlich nicht. Also man muss da weitermachen und dieses Weitermachen, da wünscht man halt einfach, dass wir eine gute Rolle spielen und den Mitgliedsunternehmen in ihrer Digitalisierungsreise helfen können. Ja.
Manchmal glaube ich, diese Enttäuschung kommt, weil man am Anfang übersteigerte Erwartungen hatte, wie ich das jetzt auch mit dem Thema künstliche Intelligenz sehe. Da erwartet man, dass damit alles geht und dann wird man völlig überrascht feststellen, dass man zum Beispiel gute Daten braucht, bevor man KI draufsetzt und solche Sachen. Das lernt man dann bei der Anwendung. Habt ihr beiden noch Punkte, die wir hätten fragen sollen? Bereiche, wo er sagt, das wäre noch ein wichtiger Punkt für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also vielleicht auch anknüpfend an die vorherige Frage, Thomas. Ich bin der Meinung und auch an den Punkt, den Christoph gerade gebracht hat mit dem Thema Industrie 4.0, sind wir, wo wir sein wollen. Ich glaube, eine relevante Frage ist auch, wie soll denn diese Industrie 4.0 Landschaft, na, sei es Verbände, sei es Umsetzungsorganisationen oder auch Standardisierungsorganisationen, wie soll das effizienter oder zielgerichteter, schlagkräftiger gestaltet werden? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle und auch in unseren Gremien, sei es mit den Vorständen oder auf den Aufsichtsräten, den Beiräten diskutiere. Und wir glauben oder ich glaube sehr stark, aber ich bin der Meinung, nicht nur ich, sondern viele andere, dass hier so eine Revitalisierung von Industrie 4.0 angebracht ist in der heutigen Zeit. Vielleicht auch genau mit dem Punkt, Thomas, was du erwähnt hast, KI oder Artificial Intelligence einfach nur irgendwie daneben stellen, macht keinen Sinn. Das muss ja auch, sagen wir mal, von den Themen, die wir bisher erreicht haben, weitergeführt oder eben überführt werden, dass es zielgerichtet auch ein Erfolg wird. Aus dem Grund Revitalisierung 4.0 würde ich das mal als Schlagwort in den Raum stellen. Das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftige.
Und die ist ja in einer Umsetzungsorganisation dann auch gut aufgehoben. Danke, Elkrem.
Denke ich auch. Gerne.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ich mache mal den Anfang am ersten. Mutig sein, proaktiv sein. Also das merken wir immer wieder, diejenigen, die wirklich was anpacken, die nehmen auch am Ende was mit. Also dieses Abwarten und mal gucken, was passiert, funktioniert selten.
Vielleicht eine ganz einfache Botschaft. Besucht uns in Nürnberg, Halle 5, Stand 160. Ihr lernt sehr viele begeisterte Menschen kennen, die alle an einem Strang ziehen. Das ist, glaube ich, schon, was Christoph sagt, der erste Schritt ist, sich mit anderen darüber unterhalten und dann eben den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Das wäre vielleicht auch eine ganz einfache Kernbotschaft, die wir mitgeben wollen. Ja, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, gemeinsam geht es besser, schneller, zielgerichteter. Und Christoph hat es eingangs gesagt, wir schauen natürlich immer auch, wie würden es denn unsere Mitglieder beantworten. Und die Kunden unserer Mitglieder, sie brauchen abgestimmte Lösungen. Und abgestimmte Lösungen funktionieren eben in einer Community deutlich besser als zwischen 2, 3 oder 4 Unternehmen. Das wäre für mich eine Schlüsselbotschaft. Und es gibt Proof Points, es gibt Beispiele, die kann man zeigen und auch voneinander lernen.
Vielen Dank, Ekrem und Christoph.
Sehr gerne.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.